Wenn du vor deinem CD-Gestell stehst und mal wieder eine Predigt hören willst, die dich so richtig auferbaut, wirst du wahrscheinlich nicht diese wählen. Weil es nämlich um Scheidung und Wiederheirat geht. Der zweite Teil, nun, sie wird dich nicht bedrücken, aber es ist sicher nicht die erste Wahl, wenn man Auferbauung sucht. Ich glaube, ich habe das Thema von meiner Bibelschulzeit nie mehr gehört, seit 1996. Und trotzdem ist es wichtig für diejenigen, die es betrifft. Wir können statistisch gesehen sagen, dass wahrscheinlich 40% im Leib Christi von einer Scheidung betroffen sind. Vielleicht etwas weniger, aber um diese Zahl herum bewegen sich die Tatsachen, dass viele Gläubige, sei es in ihrem Leben, wo sie noch nicht Christ waren oder auch später, als sie schon gläubig waren, eine Scheidung erlebt haben. Und ich möchte mit euch heute weiterfahren, dass wir zusammen das Wort erforschen, um zu sehen, wie Gott darüber denkt. Mir ist bewusst, euch ist bewusst, was die Tradition über Jahrhunderte gesagt hat. Eben solche Dinge wie, wenn jemand, der geschieden ist, wieder heiratet, begeht er Ehebruch. Und wir haben letztes Mal bereits diese Passage in Matthäus 19 uns angesehen. Und mir ist bewusst, dass hier bei uns nicht unbedingt Druck ausgeübt wird, was das angeht. Aber es gibt viele, die eben mit diesem Wort oder mit diesem Verständnis von diesen Stellen konfrontiert werden und dadurch unter Verdammnis kommen, unter Druck kommen. Und auf der anderen Seite bin ich nicht hier, um zu sagen, du, wenn es nicht geht, Scheidung ist in Ordnung. Nein, ganz klar, diese Botschaft richtet sich an solche, die eine Scheidung hinter sich haben. Dort, wo wir in Schwierigkeiten stecken, da setzt der Herr nicht beim Thema Scheidung an, sondern beim Thema Versöhnung, beim Thema Liebe, beim Thema Ehetraining und so weiter, sich zu demütigen. Und deshalb ist diese Botschaft, diese Serie, diese Lehre an solche gerichtet, die eine Scheidung erlebt haben. Ganz kurz gehen wir nochmal zu Matthäus 19, bevor wir dann zur nächsten Stelle aufbrechen. Wir haben da ja gelesen in Vers 9, wo es heißt, ich sage euch, und das sagt Jesus, ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Nun, diese Stelle isoliert herausgerissen, kann zu ziemlich wilden Schlussfolgerungen führen. Eine der wildesten Schlussfolgerungen, die Gläubige gemacht haben daraus, ist, dass wenn du ein zweites Mal verheiratet bist, dann musst du dich von deinem jetzigen Partner scheiden lassen, um zu deinem ersten zurückzukehren. Weil während du mit diesem zweiten Partner oder dritten Partner verheiratet bist, lebst du in Ehebruch. Und das wurde aus dieser Stelle geschlossen. Wir haben das letzte Mal aber gesehen, und wir rollen das nicht alles nochmal auf, dass der Schlüssel hierzu in Vers 3 zu finden ist, wo nämlich die Pharisäer kommen und sagen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Und das ist ein Hinweis, dieser Ausdruck, aus jeder beliebigen Ursache, ist ein Hinweis auf eine gängige Lehrpraxis damals, die vom Rabbiner Hillel vertreten wurde, die sehr populär war, die sehr verbreitet war. Und diese Lehre besagte, dass 5. Mose 24, 1 bis 4 die Scheidungsstelle so zu verstehen ist, dass wenn ein Mann etwas Anstößiges oder die Blöße einer Sache an seiner Frau findet, er sich von ihr scheiden lassen kann oder ihr den Scheidebrief geben kann. Nun, Hillel sagte, dieses etwas Anstößige bedeutet, wenn sie das Haus nicht in Ordnung hält, wenn sie das Essen anbrennen lässt, wenn sie auf dem Marktplatz mit einem fremden Mann redet, wenn sie ihre Haare offen trägt in der Öffentlichkeit. Und diese Aussagen, die könnt ihr in den Sprüchen der Väter im Talmud nachlesen. Und das war zu dieser Zeit eine populäre Auslegung. Und die Leute haben natürlich diese Auslegung bevorzugt. Ihnen war das lieber als das, was der andere Rabbiner Shammai gelehrt hat. Der sagte, nein, diese Stelle heißt, nur wenn sie die Ehe gebrochen hat, kannst du dich scheiden lassen. Nun, Jesus kam und hat klargestellt, worum es ging. Er sagt eben, dass es dort sich um Scheidung, um Ehebruch handelt. Und er macht die Aussage dem Volk gegenüber, wenn ihr euch aus diesen Gründen scheiden lasst, wenn ihr euch aus diesen Gründen scheiden lasst, wie Hillel es predigt und wie er es vertritt, nämlich aus jeder beliebigen Ursache, dann seid ihr ungültig geschieden. Und jeder, der ungültig geschieden ist, ist verheiratet. So, und wenn ein Verheirateter oder eine Verheiratete einen anderen heiratet, begeht er Ehebruch. Ganz einfach. Das ist bei uns so. Wenn bei uns jemand ungültig geschieden wäre und der Richter zum Schluss kommt, nein, diese Scheidung ist ungültig, aber der in der Zwischenzeit wieder geheiratet hat, ist das Ehebruch. Ganz einfach. Und darum geht es in dieser Passage. Wir haben auch gesehen, dass Jesus nicht daran interessiert war, so sehr mit den Pharisäern Fach zu simpeln, wann man sich denn jetzt scheiden lassen darf und wann nicht. Aber seine erste Reaktion war nicht, auf diese Grenzfrage einzugehen, sondern die Menschen zurückzuführen zum ursprünglichen Willen Gottes. Die Pharisäer, die haben es geliebt, sich mit diesen, wie weit kann ich gehen, damit es gerade nicht Sünde ist, Fragen aufzuhalten. Aber Jesus hat sie gelehrt, hey, was kümmert ihr euch um diese Grenzfragen? Schaut euch den vollkommenen Willen Gottes an, der ursprüngliche Wille Gottes. War das ein Mann und eine Frau, das muss man heute ja auch betonen, dass sie zusammen ein Leben lang in diesem Bund stehen. Das ist der Wille des Herrn. Scheidung ist nicht der Wille des Herrn. Wir wissen das. Aber siehst du, diejenigen, die vielleicht noch nie eine Scheidung hinter sich hatten, ihr habt andere Bereiche im Leben, wo ihr nicht immer im vollkommenen Willen des Herrn wart. Und Gott weiß das. Wisst ihr, nicht jede Scheidung ist Sünde. Aber jede Scheidung ist die Auswirkung von Sünde. Gott hat selbst gesagt, ich glaube, es ist in Maleachi, wo er sagt, ich habe Israel den Scheidebrief gegeben. Ich habe Israel den Scheidebrief gegeben. Gott hat eine Scheidung eingereicht, weil das Volk Götzen angebetet hat, weil es kalt geworden war. Und versteht ihr, der Ansatz Gottes ist nicht am Schluss, wenn alles schon zu spät ist. Wenn die Herzen so hart sind, die Fronten so verhärtet sind, dass wir dann noch kommen und sagen, ach, du darfst das nicht. Der Ansatz Gottes ist viel früher. Es beginnt mit der Ehevorbereitung, es beginnt mit der Reife, reif zu sein für eine Ehe, und es beginnt dort in der Ehe, wo die Reibungsstellen sind, dort setzt er an. Dass wir dort Fertigkeiten entwickeln, dass wir uns für die Liebe entscheiden, dass wir der Liebe nachjagen. Dort setzt er an. Weißt du, diese Aussage, du darfst oder du darfst nicht, du sollst oder du sollst nicht, ist die Sprache des Gesetzes. Viele Christen, was darf man? Darf man das oder darf man dies? Muss ich den Zehnten geben, muss ich ihn nicht geben? Darf man sich scheiden lassen, darf man sich nicht scheiden lassen? Aber es ist völlig falsch gefragt. Weil es nämlich der Ansatz des Gesetzes ist. Und weißt du was? Es heißt im, wo war das nochmal? Ach ja, in Römer 8. Gehen wir mal dahin, weil wir nachher sowieso zum Römer gehen. Mich hat es immer gestört, wenn man darüber diskutiert, was darf man nicht. Römer 8, Vers 3. Denn, ihr seid noch am Blättern, Römer 8, 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte und so weiter, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird. Es heißt hier, dass das Gesetz, dass dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das heißt, wenn du in einer Situation steckst, die schwierig ist, die Stress bedeutet für dich, und dann kommt jemand und sagt, hey, aber du darfst das nicht. Wie viel Kraft hat das, deine Situation wirklich zu verändern? Null. Es hat keine Kraft. Das heißt, dass das Gesetz kraftlos ist durch das Fleisch. Was war die Aufgabe des Gesetzes? Die Aufgabe des Gesetzes, sagt die Schrift, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Das bedeutet, das Gesetz hat die Aufgabe, dem Menschen seine Sündhaftigkeit vor Augen zu führen, indem er den gerechten Maßstab Gottes großmalt und sagt, das ist der Standard Gottes und der Mensch hat über Jahrhunderte versucht, diesen Standard zu erfüllen. Und er hätte müssen zur Schlussfolgerung kommen, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und deshalb ist das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin. Dass wir erkennen, ich brauche jemanden, der mir in dieser Misere hilft. Der in mein Herz eingreift. Der meinen inwendigen Menschen verändert. Und deshalb ist die Gnade und die Wahrheit heilbringend erschienen in Jesus Christus. Um unseren inwendigen Menschen zu verändern. Damit sein Gesetz nicht von außen an uns herantritt, sondern damit er sein Gesetz auf unser Herzen schreibt. Damit er das Wollen in uns schafft. Siehst du, und ein gläubiger Christ, der wirklich eine Wiedergeburt erlebt hat, der will nicht mehr sündigen. Das Wollen ist weg. Er wird noch lernen müssen, mit seinem Fleisch umzugehen und seine Gedanken zu erneuern. Aber dieser innere Trieb, ich plane jetzt die Sünde, ich freue mich auf die Sünde und ich will mal wieder so richtig sündigen, dieses Verlangen ist durch die neue Geburt nicht mehr da. Und das ist der Ansatzpunkt Gottes. Nicht das Gesetz, weil es keine Kraft hat. Das Gesetz löst keine Eheprobleme. Du darfst und du darfst nicht, löst keine Beziehungsschwierigkeiten, sondern es ist die Hand der Gnade Gottes, des Wortes Gottes und auch unseres Gehorsams, dem Reden Gottes gegenüber, die Dinge auf die richtige Bahn bringt. Es ist natürlich immer einfach, schnell zu sagen, was man darf, was man nicht darf und so, wenn es die anderen betrifft. Nun schauen wir uns eine weitere Frage an, und zwar eine ganz entscheidende Frage. Ist die Ehe eine unauflösliche Bindung? Ist die Ehe eine unauflösliche Bindung? Und wir wissen, dass zum Beispiel in der katholischen Kirche, so wie ich unterrichtet bin, die Ehe als ein unauflösliches Sakrament gilt. Das heißt, wenn jemand eine Scheidung hinter sich hat, dass dann trotzdem noch unsichtbare Banden diese Ehe an ihrem Bestehen halten. Das ist auch eine Auffassung, die von evangelikalen Christen vertreten wird, dass diese unsichtbare Bindung besteht, weil sonst hätte Jesus ja nicht gesagt, dass man Ehebruch begeht. Aber diese Stelle haben wir uns schon angeschaut. Wie kommen die Vertreter, die Lehrer dieser Aussage oder dieses Glaubens, dass die Ehe unauflöslich ist, auf diese Schlussfolgerung? Nun, das Erste, haben wir besprochen, ist in Matthäus 19. Wir haben gesagt, aha, also wenn jemand, der geschieden ist, eine andere heiratet und deshalb Ehebruch begeht, dann bedeutet das, dass da eine unsichtbare Bande sie zusammengehalten haben muss. Aber es ist eine falsche Schlussfolgerung, weil nämlich Jesus von einem ungültigen Scheidungsgrund ausging. Die zweite Stelle finden wir in Römer 7. Und die wollen wir uns ansehen. Das ist der zweite Grund, weshalb man geschlossen hat, dass die Ehe unauflöslich ist, ist durch diese Passage hier. Lasst ihr uns zusammen lesen, Römer 7, Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Nun, diese ersten Sätze. Er sagt im Vers 2, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Und das ist diese Aussage, woraus man schließt, ah, siehst du, die Frau ist an den Mann gebunden, solange sie lebt. Das heißt, nur durch den Tod kann sie wirklich von dieser Bande der Ehe befreit werden. Und das ist wiederum Unwissenheit bezüglich der Dinge, die den Kontext dieser Zeit und dieser Bräuche damals ausmacht. Beachte, es heißt schon im Vers 1, da werden wir explizit darauf hingewiesen. Aber wir lesen manchmal taub und blind. Oder wisst ihr nicht, Brüder, bei mir kommt ein Gedankenstrich, ein Einschub. Denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Aha. Und wer von uns qualifiziert da? Wer kann sagen, ich kenne das Gesetz? Die wenigsten. Wir wissen, es ist die fünf Bücher Mose und wir haben es vielleicht auch schon mal durchgelesen, aber wir können nicht wirklich sagen, ich kenne das Gesetz. Aber er sagt hier, ich rede zu denen, die Gesetz kennen. Dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Interessant ist, dass die Frau an den Mann gebunden ist, solange er lebt, aber nicht der Mann an die Frau. Das hat seinen Grund. Solange er lebt, wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Und dann kommt Vers 4, wo er sagt, so seid auch ihr. Was macht er? Er hat gerade eine Illustration gebraucht für die, die das Gesetz kennen. Weil er lehrt hier eigentlich gar nicht über Scheidung und Wiederverheiratung, sondern er benutzt etwas, das eine Illustration, die diejenigen verstanden haben, die das Gesetz kennen. Die anderen nicht. Die anderen werden falsche Schlüsse daraus ziehen. Weil es geht nämlich darum, dass auch wir, Vers 4, meine Brüder, dass wir dem Gesetz getötet wurden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, der aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. In Vers 6 heißt es, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Also er sagt, um dem Gesetz, um von dem Gesetz oder der Kraft des Gesetzes frei zu werden, müssen wir dem Gesetz sterben. Wie haben wir es getan? Wir haben es getan in Christus. In Christus sind wir dem Alten gestorben. Und durch dieses Sterben sind wir frei geworden vom Gesetz, dass wir nicht mehr, wie es heißt, dass wir nicht mehr in dem Alten des Buchstabens dienen, sondern in dem Neuen des Geistes. Darum geht's. Er braucht diese Illustration, um diesen Punkt zu machen. Nun, es geht aber noch weiter. Was wir hier nicht sehen, hier drin, ist, wie der Scheidebrief in der Antike funktioniert hat. Ihr wisst, 5. Mose 24 redet davon, dass ein Mann seiner Frau einen Scheidebrief ausstellen kann. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wie dieser Scheidebrief funktioniert hat. Aber dann verstehen wir nämlich, weil er sagt, denen, die das Gesetz kennen, will ich was sagen. Dann verstehen wir, was er meint. Der Scheidebrief, dazu möchte ich euch was Kurzes vorlesen, hat einige Eigenschaften, Eigenheiten, die wichtig sind, um zu verstehen, was Paulus hier beschreibt. Wenn es zu einer Scheidung kam, so konnte nur der Mann die Frau entlassen. Und das war Fakt, antike Tatsache. Der Mann konnte die Frau entlassen, aber die Frau konnte ihren Mann nicht entlassen. Was sehen wir hier gleich zu Beginn? Dass die Frau durchs Gesetz an den Mann gebunden war, solange sie lebt. Eine Frau konnte keinen Scheidebrief ausstellen. Sie hatte keine Möglichkeit zu sagen, also jetzt reicht's mir mit dir, ich lasse mich scheiden. Nein, das ging nicht. Wir wissen, dass es einige Ausnahmen gab, wo der Hohe Rat in schwerwiegenden Fällen von der Frau informiert wurde und der Hohe Rat den Mann zwingen konnte, unter Androhung von Strafe, einen Scheidebrief auszustellen. Das war das Verfahren, das rechtliche. Und das ist bis heute in Israel so, dass der Mann seine Einwilligung geben muss, sonst geht nichts. Ja? Versteht ihr, weshalb die Frau durchs Gesetz an den Mann gebunden ist? Nicht, weil die Ehe unauflöslich ist, sondern weil das Gesetz der Tage war. Die Frau konnte sich nicht scheiden lassen. Der Mann konnte schon. Habt ihr euch mal überlegt, warum damals, als diese Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde, warum man auf frischer Tat ertappt heißt, da war noch jemand dabei? Und warum nur die Frau vorgeführt wurde? Habt ihr euch das auch schon gefragt?
Ja.
Siehst du, ein Mann konnte mehrere Frauen haben. Und wenn dieser Mann, hört zu, wenn dieser Mann mit einer anderen Frau geschlafen hat, obwohl er schon eine Frau hatte oder zwei, das waren ja vor allem die Reichen, die Könige und so weiter, hat dieser Mann nicht seine Ehe mit den bereits vorhandenen Frauen gebrochen, sondern er hat höchstens die Ehre des Vaters oder des Mannes dieser anderen Frau gestört und kaputt gemacht. Und in den Augen dieser Pharisäer war das kein Ehebruch. Nur die Frau hat Ehebruch begangen, aber der Mann, der könnte ja mehrere Frauen haben. Skandal. Und einige dieser Dinge zu verstehen, dann ist, ich verstehe, ich erkenne, und dann ergeben Dinge plötzlich Sinn. Es war nicht, die Pharisäer waren da sehr genau. Ja, beim Mann drücken wir mal ein Auge zu. Nein. Das war ihre Auslegung des Gesetzes. Und versteht ihr, die Frau war durchs Gesetz an den Mann gebunden. Und Paulus lehrt hier nicht über Scheidung, er lehrt hier nicht über Wiederverheiratung, sondern er gebraucht die Gepflogenheit der damaligen Zeit, um einen ganz anderen Punkt rüberzubringen. Darum erwähnt er auch nur die Frau, weil nur sie war durchs Gesetz ein Leben lang an den Mann gebunden. Der Mann konnte einen Scheidebrief ausstellen. Ich lese mal diesen Text noch fertig. Er war derjenige, der den Scheidebrief ausstellen musste, um eine Scheidung zu bewirken. Die Frau konnte von sich aus keine Scheidung initiieren, Als Ausnahme sind einige Fälle bekannt, bei denen die Frau den jüdischen Rat vom Fehlverhalten ihres Mannes berichtete und dieser nach Prüfung der Beschuldigungen den Mann unter Androhung von Strafe zwingen konnte, einen Scheidebrief auszustellen. Der Scheidebrief war ein Dokument, das die umliegenden Kulturen des antiken Israels nicht kannten, vor allem zur Zeit Mose. Und hört euch das an. Der Scheidebrief, war in erster Linie ein Schutz für die Frau. Ein Schutz nämlich gegen die Willkür des Mannes. Dieser konnte später bei einer allfälligen Reue die Frau nicht mehr zurückfordern und so tun, als hätte er sie nie geschieden. Bei den umliegenden Völkern war dies ein häufig auftretendes Phänomen. Also da hat er irgendwie mal die Schnauze voll und sagt, komm, hau ab. Und später hat er gesagt, dann komm zurück. Und die Frau hatte keine Möglichkeit, sich zu schützen. Die Frau war durch den Scheidebrief frei zu heiraten, wen sie wollte. 5. Mose 24. In umliegenden Kulturen sind dokumentierte Fälle bekannt, in denen der erste Mann einer Frau sie nach erfolgter Scheidung und Wiederheirat zurückfordern wollte. Das wurde durch das mosaische Gesetz ausgeschlossen. Also der Scheidebrief hatte die Funktion, die Frau vor der Willkür des Mannes zu schützen. Und das war in der damaligen Zeit eine ziemlich fortschrittliche Sache. Obwohl nur der Mann eben diesen Scheidebrief ausstellen konnte. Aber seht ihr, wenn wir hier Erkenntnis, Verständnis haben, wie wir die Bibel anders lesen? Gehen wir zu einer zweiten Stelle, die wichtig ist. 1. Korinther 7. Hier haben wir ziemlich viel, das wir nicht heute alles uns ansehen werden. Aber wenn wir jetzt sequenziell vorgehen, es fängt an bei Matthäus 19, dann ist die nächste Stelle in der Reihe ist Römer 7, wo wir gerade waren. Und jetzt kommt 1. Korinther 7. Und seht, ab Vers 10 wird über Ehescheidung gesprochen. Und ihr werdet jetzt, wenn wir zusammen diese Stellen lesen, einige neue Fragen haben. Wir werden die aber nicht heute beantworten, sondern das nächste Mal, weil ich auf einen ganz bestimmten Vers hinaus möchte. 1. Korinther 7, Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Den übrigen aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, das heißt also heiligem Einfluss ausgesetzt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen, beachtet diesen Ausdruck, in solchen Fällen, mehr dazu das nächste Mal, nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Vers 25. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein, wie Jungfrau, also Single, unverheiratet. Bist du Vers 27, unser Zielvers. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben. Und so weiter. Nun, hier in Vers 27, nochmals, bist du an eine Frau gebunden? Was heißt das wohl? Verheiratet? So suche nicht loszuwerden. Was heißt das? So trachte nicht nach Scheidung. Trachte nicht danach, dich zu lösen. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wir werden gleich noch sehen, warum. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Nun, diese Aussage in Vers 27, bist du frei von einer Frau, dieses Wort im Griechischen, das hier mit frei übersetzt wird, ist das Wort lousis. Und es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo dieses Wort lousis mit frei übersetzt wird. Es gibt kaum eine Übersetzung, die sich getraut hat, das so zu übersetzen, was es bedeutet. Und ihr könnt meine Worte nehmen, ihr könnt das nachprüfen. Es gibt Möglichkeiten in Büchern, im Internet und so weiter. Aber dieses Wort lousis, das hier verwendet wird, bedeutet nicht frei, sondern es heißt nämlich Auflösung, das Ende einer Sache, Scheidung, gemäß Online-Bibel. Thayer, das griechische Lexikon von Thayer, übersetzt lousis mit das Loslösen irgendeiner Bindung, Scheidung. Ich habe jetzt bei den deutschen Übersetzungen, ich habe nicht alle deutschen Übersetzungen, habe ich nur von denen, die ich habe, eine gefunden, die sich das getraut hat, so zu übersetzen. Das konkordante Neue Testament. Und die, was? Gibt es noch mehr? Ich habe nicht alle angeschaut. Aber hört euch an, was das konkordante Neue Testament sagt. Bist du an eine Frau gebunden? So suche keine Lösung. Hast du dich von einer Frau gelöst? So suche keine Frau. Aber auch wenn du heiratest, sündigst du nicht. Also hier heißt es nicht, frei zu sein von einer Frau, sondern bist du gelöst, bist du geschieden von einer Frau. So suche keine Frau. Warum er das sagt, werde ich gleich sagen. Und dann sagt er, wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Nun, ich möchte euch drei kurze Beispiele geben, wie an anderen Stellen dieses Wort lousis verwendet wird. Ihr könnt es euch notieren, ich lese euch das kurz vor. Zum Beispiel in Lukas 13,16. Da steht, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst, lousis werden, am Tag des Sabbats. Also hier ist von einer gebundenen Frau die Rede, die der Satan gebunden hat. Und Jesus sagte, sollte sie nicht gelöst werden, lousis. Apostelgeschichte 13,25. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er, was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, die Sandale an den Füßen zu lösen, lousis. Eine dritte Stelle, und es gibt mehr, aber wir werden nicht mehr ansehen, Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Lousis, losgelassen. Dieses Wort wird ohne Ausnahme im Neuen Testament immer so verwendet, dass es den Übergang von einem gebundenen in einen ungebundenen Zustand beschreibt. Das heißt, bist du frei von einer Frau, sondern bist du losgelöst von einer Frau. Das heißt, hast du eine Scheidung hinter dir? Hast du eine Scheidung hinter dir? Bist du loses von einer Frau? Nicht bist du Single, sondern immer der Zustand des Gebundenseins und der Übergang in einen ungebundenen Zustand wird durch dieses Verb beschrieben. Und seine Aussage unmissverständlich, wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. So sündigst du nicht. Nun bleibt noch die eine Frage zu klären, bevor wir zum Ende kommen. Warum, sagt er, bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Das verstehen wir. Also wir trachten nicht nach Scheidung, sondern nach Versöhnung. Bist du aber frei, bist du gelöst, geschieden von einer Frau, dann sagt er, so suche keine Frau. Das wollen wir uns noch ansehen. Warum sagt er hier, suche keine Frau? Die Antwort ist ein Vers höher. Was da alles steht, gell? Ihr wundert euch. Oder nein, fangen wir mit Vers 25 an, damit wir den Zusammenhang haben. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat. Also er redet jetzt die Jungfrauen, die Unverheirateten an. Die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Nun hör dir das an. Vers 26. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Notwillen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Aha. Also er empfiehlt hier, Jungfrau zu bleiben. Er empfiehlt hier, unverheiratet zu bleiben. Aber nicht einfach so, sondern er gibt eine Begründung. Er sagt, um der gegenwärtigen Notwillen. Um der gegenwärtigen Notwillen. Nun, der Großteil der Gelehrten geht davon aus, dass es sich hier um Verfolgung handelt. Wir müssen diese Frage nicht endgültig klären, aber wir wissen, dass er seine Begründungen deshalb so ausführt, weil es da eine gegenwärtige Not gab. Nun, wenn du weißt, wie die Verfolgungen damals ausgesehen haben, die ja regional und zeitlich zu unterschiedlichen, regional unterschiedlich auftraten, auch zeitlich nicht immer im gleichen Zeitfenster stattfanden, dass die Folter mit oder die Verfolgung der Christen eine ziemlich brutale Sache war. Das Römische Reich deckt ja diesen geografischen Bereich ab. Und die Christen waren, je radikaler sie waren, umso unbeliebter. Weil sie solche Dinge nicht taten, wie zum Beispiel dem Kaiser auf den öffentlichen Plätzen Räucheropfer zu opfern. Es gab Kaiser, die sich selbst als Gott darstellten. Und es wurde verlangt, dass sie Räucheropfer brachten. Es gab verschiedene Gründe, weshalb die Christen eben verfolgt wurden. Und was manchmal geschah, war, dass ganze Familien verschleppt wurden und dass sie zur Absage von ihrem Gott gezwungen wurden, indem einem Familienmitglied Folter angedroht wurde. Dass zum Beispiel ein Mann gefesselt wurde und dann wurden seine Kinder gefoltert. Oder seine Frau oder umgekehrt. Um sie dahin zu bewegen, dass sie sich absagen, dass sie sich lossagen. Dass sie den Kaiser als Gott anerkennen. Da gibt es haufenweise Belege. Das war damals Alltag. Verstehst du, dass Paulus hier aus diesem Sichtwinkel gesagt haben könnte, um der gegenwärtigen Notwillen ist es besser, wenn ihr alleine bleibt. Dass ihr keine Familie habt, dass ihr nicht heiratet. Egal was es war, Er hat eine Begründung, warum er sagt, so suche keine Frau. Du siehst es auch im Kapitel 7 am Anfang, oder über Ehescheidung, im Vers 11, wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet. Über die Jungfrauen sagt er das Gleiche. Ich finde es besser, wenn sie unverheiratet bleiben, wegen der gegenwärtigen Not. Nein. Jesus, als er kam, hat sein Wirken, sein Dienst angekündigt damit, dass er gute Nachrichten hat. Für die Armen, für die Gefangenen, für die Kranken. Weißt du was? Auch gute Nachricht für die Geschiedenen. Vielleicht zum Schluss das noch. Es gibt drei Gesetze, und da werde ich, denke ich, das nächste Mal dann noch weiter ausholen, mit denen wir als Gläubige konfrontiert sind. Das ist einerseits das Gesetz des Mose, was unsere Ehen, was Ehe und Scheidung angeht. Das Gesetz des Mose ist eine Option, die wir uns ansehen können. Dann das ZGB, das Schweizerische Zivilgesetzbuch. Weil Gott sagt ja, ordnet euch den staatlichen Mächten unter. Also hat das ZGB Gültigkeit für uns. Amen. Ja, ich habe das letzte Mal gesagt, wenn du denkst in der Gemeinde, ach komm, wir heiraten einfach vor dem Herrn. Da kann der Michi euch die Hand auflegen und wenn es stark kommt, dann fallt ihr noch um. Aber Frage, seid ihr dann, wenn ich euch getraut habe, seid ihr verheiratet? Nein, ihr seid nicht verheiratet. Selbst wenn du die Salbung gespürt hast, selbst wenn du Visionen gehabt hast, du bist nicht verheiratet. Weil Gott gesagt hat, ich habe den Staat eingesetzt, um diese Dinge zu regulieren und erwarte von euch, dass ihr euch diesen Dingen unterordnet. Punkt. Und es gibt aber noch ein drittes Gesetz. Und das ist das Gesetz der Gemeinde. Im ersten Gesetz des Mose, da gibt es Scheidung. Das Scheidung reguliert, auch Wiederverheiratung. Im ZGB ist Scheidung möglich. Da gibt es viele Gründe, warum man sich scheiden lassen kann, gültig scheiden lassen kann. Aber im Gesetz der Gemeinde gibt es keine Scheidung. Warum? Weil das Gesetz der Gemeinde ist, was? Das Gesetz des neuen Bundes ist die Liebe. Die Liebe wird so definiert, dass sie unter anderem das Böse nicht zurechnet. Nur wenn zwei in einer Ehe, die sich ständig die dümmsten Sachen an den Kopf werfen, sich das nicht zurechnen, die werden glücklich bleiben. Weil Jesus kam nicht, um zu sagen, was du darfst und nicht darfst, sondern er hat da etwas verändert. Er hat seine Liebe ausgegossen in dein Herz hinein. Siehst du, wir sollen wachsen in dieser Liebe. Und deshalb sage ich, im Gesetz der Gemeinde, wenn zwei, das heißt ja, wir sollen der Liebe nachjagen, wir sollen ihr nacheifern, dass wir in ihr wachsen, dass wir zunehmen darin. Da gibt es keine Scheidung. Da wirst du nicht mal drüber diskutieren, wenn du vollkommen bist in dieser Liebe. Und weißt du was? Genau das ist das Problem. Wir sind nicht vollkommen in dieser Liebe. Aber die Bibel ermutigt uns, uns danach auszustrecken. Weißt du noch, als Petrus groß angekündigt hat, Jesus, ich werde immer zu dir halten. Wenn du mit nach Jerusalem gehst, ich werde da sein und werde für dich kämpfen. Und als dann diese Gelegenheit, und Jesus sagte zu ihm, wenn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Ha, ich nicht, Herr. Nein, ganz bestimmt nicht. Seine Absicht war es, in diese Vollkommenheit zu wandeln. Und dann später, ihr wisst, in Johannes 22 ist es, glaube ich, nach der Auferstehung, der Auferstandene erscheint Petrus und fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Weißt du, was er da fragt? Er fragt im Griechischen, Petrus, agapst du mich? Das heißt, liebst du mich mit dieser vollkommenen Liebe? Und Petrus sagte, Herr, ich phileo dich. Die menschliche, freundschaftliche Liebe. Jesus fragt wieder, Petrus, ergabst du mich? Petrus sagt, Herr, ich phileo dich. Wir reden nicht von der gleichen Liebe. Und dann schließlich sagt Jesus, Petrus, phileost du mich? Und Petrus wurde traurig. Das heißt, er wurde traurig, weil ihm vor Augen geführt wurde, dass diesen Anspruch, den er an sich selbst hatte, dass er ihn nicht erfüllt hatte. Liebst du mich mit dieser vollkommenen Liebe, Petrus? Und er musste sagen, nein, es war nur menschliche Liebe. Und weißt du was? Er sagte, weide meine Lämmer. Das heißt, Petrus, ich wusste ja, was du tun würdest. Und trotzdem wirst du in dem laufen, was ich für dich habe. Verstehst du unseren Gott? Er legt dir nicht diesen vollkommenen, harten Maßstab an und sagt, wenn du dem jetzt nicht genügst, dann ist es vorbei. Sondern er kommt zu dir, auf deine Ebene und sagt, okay, ich weiß, es war nicht Agape, es war Phileo. Aber weißt du was? Ich führe dich in deine Berufung. Weide meine Lämmer.